Bevor ich gemeinsam den Text lese und mit uns dann weitermache in der Betrachtung dieser Person, des falschen Propheten, möchte ich einen Nachtrag, sagt man Nachtrag tun oder etwas dazu sagen, was wir letzten Sonntag gehört haben. Ich habe euch erzählt von dieser 10-Euro-Münze. Erinnert ihr euch? Die im Vatikan gedruckt worden ist, Silbermünze. Und auf der einen Seite ist das Wappen des Vatikan, auf der anderen Seite ist das Abbild einer jungen, schwangeren Frau, die als Bauch dann den Globus hat oder die Welt hat. Und was ich vergessen habe zu sagen, dass dieses Bild der schwangeren jungen Frau ist so ähnlich dem Götzen, der letztes Jahr aus den Amazonas zum Vatikan gebracht worden ist. Davon habe ich auch erzählt, von der Vatikan-Synode. Ja? Und den Götzen, den die Indianer aus dem Urwald mitgebracht haben, war die sogenannte Panchamama. Panchamama oder die Fruchtbarkeitsgöttin. Es ist eine junge, schwangere Frau. Ja? Sehr interessant, diese Zusammenhänge zu sehen. Sie wurde, als die Synode dann vorbei war, in einer Kirche in Rom aufgestellt. Und normalerweise regen sich die Katholiken über sowas auf, aber keiner hat sich getraut, was zu sagen, bis einer, ein Erzkatholik aus Österreich, angereist kam nach Rom. Sein Name ist, ich habe das aufgeschrieben, Alexander Tschuguel, ein Österreicher. Und er ging in diese Kirche, der hat diesen Götzen aus der Kirche entfernt, ist zum Fluss gegangen von Rom, dem Tiber, und hat es da reingeschmissen. Stellt euch mal vor, hat sich gewagt. Ja? Endlich mal einer, der das gewagt hat, so etwas zu tun. Und die Katholiken der ganzen Welt, die haben sich gefreut. Dann haben sie sich gefreut, dass jemand doch den Mut hatte, genau das zu tun. Das wollte ich nur als Nachtrag weitergeben, weil wir sehen ganz deutlich, in welche Richtung die katholische Kirche sich bewegt. Ich denke, das war auch für diesen Oktober schon geplant, dass im Vatikan sich die Führer der Weltreligionen treffen sollten und sie wollten irgendetwas besprechen. Wieder eine Synode, ja. Aber wie auch immer. Seit dem letzten Sonntag denken wir über die Person des falschen Propheten nach. Und in der letzten Predigt vor einer Woche haben wir uns angeschaut, wie diese Person beschrieben wird in Offenbarung 13, in den Versen 11 bis 13. Und heute machen wir weiter, studieren die Verse 14 und 15, die über die Verführung des falschen Propheten sprechen. Wir lesen in Vers 14 Folgendes. Und es, also das Tier oder der falsche Prophet, verführte die, welche auf der Erde wohnen, die Erdwandler, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagte denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, das ist der Antichrist, ein Bild machen sollen. Und das Wort, was hier für Bild gebraucht wird, ist das griechische Wort, was auch mit Ikone übersetzt werden kann. Wortwörtlich übersetzt meint es eigentlich eine Statue. Ja, Ikone oder Statue. So, wir lesen also in diesem Vers 14, Offenbarung 13, wie der falsche Prophet die Erdwandler verführen wird. Und der Text sagt uns sehr, sehr deutlich, durch Zeichen. Er wird durch Zeichen die Menschen verführen. Und das Wort für Zeichen, interessanterweise, ist dasselbe an dieser Stelle, das auch im Zusammenhang der Zeichen, die Jesus vollbracht hat, gebraucht wird, zum Beispiel in Johannes 20, Vers 30, eine bekannte Stelle, die uns sagt, noch viele andere Zeichen und Wunder tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, die aufgezeichnet sind geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. So dasselbe Wort für Zeichen und übrigens auch Wunder, die im Zusammenhang mit dem, was Jesus getan hat seiner Zeit, dasselbe Wort wird auch im Zusammenhang des falschen Christen gebraucht. So, wir fragen uns, na und, was bedeutet das? Es bedeutet schlicht und einfach, dass die Zeichen und Wunder des falschen Propheten echt sind und nicht vorgetäuscht. So, er ist nicht nur ein geschickter Schwindler, ja? Heute gibt's ja viele Schwindler. Die machen ihr Geld damit, dass sie durch ihren Schwindel die Menschen einfach überraschen, dass sie Dinge tun können, die wunderbar erscheinen. Ja, die können auf einmal einen Hasen aus dem Hut rausziehen, wobei der Hut vorher leer war. Wie machen die das? Die machen das durch verschiedene Tricks, die sie gelernt haben, und die sind so geschickt, um uns verführen zu können. Aber die Zeichen, die der falsche Prophet tun wird, das sind keine Tricks, die er tut, sondern er hat schon eine bestimmte, ich sag mal, Vollmacht, diese Zeichen und Wunder zu tun. Und das ist etwas Ernüchterndes für uns. Zumindest sollte es sein. Wir fragen, warum? Naja, heute ist das doch so, dass manche Christen jedes positive Wunder, zum Beispiel die Heilung eines kranken Menschen, als eine solche bewerten, die Gott getan hat. Ja? So jedes Zeichen, jedes Wunder, das getan wird, wird Gott zugeschrieben. Nun ja, wenn wir die Bibel aufschlagen und nachlesen, dann werden wir genau das aber feststellen, dass auch die andere Seite, nicht nur Gott allein, sondern auch Satan gewaltige Zeichen vollbringen kann. Ja? Und das auch tut. Denken wir zum Beispiel an die Zauberer des Pharao. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Was waren sie fähig zu tun? Manche gewaltige Dinge, die Mose auch getan hat. Und Folgendes wird gesagt in 2. Mose 7, 22. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. So, das waren keine Schwindler gewesen, ja, sondern echte Zauberer, die eine bestimmte Vollmacht hatten, übernatürliche Dinge zu vollbringen. Woher kam diese Vollmacht? Bestimmt nicht von Gott. Bestimmt nicht von Gott. Denken wir an den Simon, den Zauberer, oder an den Elymas aus der Apostelgeschichte. So, das waren auch praktizierende Zauberer, aufgrund dessen, weil sie mit dem Okkulten in Verbindung standen. Ja? Das heißt, sie waren fähig, Dinge zu vollbringen, die übernatürlich waren. Sie waren fähig, Zeichen zu tun. Und auch heute gibt es noch solche Menschen. Es ist gut, dass wir nicht so viele von denen kennen, aber es gibt sie, die mit dem Okkulten in Verbindung stehen und dann diese Zeichen tun können. Und es ist sehr einfach, sich verführen zu lassen durch diese Zeichen. Und das ist das, was wir verstehen, und ich denke, wir tun das sehr gut. Die Zeichen, auch die positiven Zeichen, für sich alleine stehend, sind nie und nimmer ein Beweis dafür, dass der Mensch, der sie vollbringt, ein Mensch Gottes sein muss. Und wir verstehen das. Und das ist auch, warum zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 1 die Gläubigen herausfordert: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 1. Johannes 4, Vers 1. Und wir wissen es auch. Ihr Lieben, die beste Art und Weise, ein Gemeindegebäude voll mit Menschen zu bekommen, ist anzusagen, dass am nächsten Sonntag in diesem Raum Zeichen geschehen werden. Was denkt ihr, wie viel kommen werden? Manche werden mit Masken kommen, manche ohne. Menschen sind zeichensüchtig, die wollen das. Ja? Und vielleicht der erste Sonntag, oh, da werden die Menschen skeptisch sein, ein bisschen lachen, aber wenn sie dann hören, dass da doch etwas passiert, oh, dann wird dieses Gebäude sehr schnell zu klein sein. Menschen, auch sehr viele Christen, sind heute nicht nüchtern, sondern zeichensüchtig. Und das ist es, was sie begeistert. Die Zeichen, die sie sehen, die Wunder, die vollbracht werden, aber nicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist, was sie haben wollen. Das ist, was sie begehren. Sie wollen Zeichen sehen, aber sie wollen nicht in der Heiligung leben. Der moderne Mensch heute ist eher bereit, auf seine Gefühle zu hören, als auf seinen Kopf. Und er hört schon gar nicht auf das Wort Gottes. Und Zeichen und Wunder, naja, was soll ich sagen? Ihr Lieben, die fühlen sich gut an. Ja? Es sieht gut aus, es fühlt sich gut an, wenn ein Kranker geheilt wird. Tatsächlich oder dem Anschein nach. Und wenn der Name Jesu noch dazu gebraucht wird zwischendurch mal, dann denkt man, naja, das ist so etwas wie ein Beglaubigungsstempel, dass Gott selbst hinter diesem Zeichen steht. Und das ist es, warum solche Schwindler wie Benny Hinn, und wie sie nicht alle heißen, übrigens, lebt Benny Hinn noch? Ich weiß es gar nicht. Ich beschäftige mich mit solchen Sachen. Wisst ihr, von wem ich überhaupt rede? Ja. Benny Hinn, ja? Mensch, der kriegt ja Hallen voll. Und in Deutschland hat man das nicht so mitgekriegt. Aber als ich hergekommen bin und ich dann gesehen habe, ich dachte, das ist ein Schwindler. Das ist ein furchtbarer Schwindler. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich ihm zuhöre und wenn ich ihn sehe. Aber die Hallen waren voll. Voll, die Menschen kommen. Warum? Weil die Menschen eben Zeichen und Wunder sehen wollen. Ja? Sie wollen nicht hören, dass sie Sünder sind. Sie wollen nicht hören, dass sie Buße tun müssen. Sie wollen nicht hören, dass sie in der Heiligung leben müssen. Aber Zeichen, das ist, was sie sehen wollen. Zeichen sind nicht ein Beweis dafür, dass ein Mensch von Gott gebraucht wird. Und deshalb müssen wir heute, ach eigentlich immer, müssen wir vorsichtig mit solchen Dingen sein. Und selbst unsere Erfahrungen, die wir machen, selbst die Träume, die wir haben, ja, ihr Lieben, das ist nicht die Grundlage dafür, was die Wahrheit tatsächlich ist. Ich denke, ich habe dieses Beispiel schon erzählt von einem guten Freund von mir, der mit mir gemeinsam die Bibelschule absolviert hat. Er diente als Jugendpastor in unserer Gemeinde. Und dann später als Pastor in einer anderen Gemeinde in Neustadt an der Weinstraße. Ein wunderbar begabter Mensch, der einen wunderbaren Dienst auch getan hat in der Gemeinde des Herrn Jesu. Und in irgendeiner Weise wurde er enttäuscht in seinem Gemeindedienst. Daraufhin hat er den Dienst quittiert und dann schloss er sich einer charismatischen Gemeinde an, dort in Neustadt an der Weinstraße. So, er wollte etwas mehr für das Gefühl erleben, ein bisschen mehr Action haben, ja, ein bisschen mehr Erfahrungen und Zeichen sehen. Und das war gerade in der Zeit, könnt ihr euch noch erinnern, die Zeit des Toronto-Segens? Ja, das ist schon lange zurück, keiner spricht mehr davon. Aber das war mal ganz populär gewesen, ein besonderer Segen, der aus einer Gemeinde, die in Toronto war, ausgegangen sind. Und erinnert ihr euch noch, was passiert ist? Die Menschen haben wie Hunde gebellt, die Menschen sind umgefallen, die haben unkontrolliert gelacht, also das war ein Chaos und das wollte er erleben und er ging in so eine Gemeinde und dann habe ich ihn seiner Zeit besucht, etwas später, da war er schon in dieser Gemeinde und er sagte mir ganz stolz, dass ein selbsternannter Prophet über ihn eine Prophetie ausgesprochen hat. Na, ich wollte wissen, was ist diese Prophetie, was hat er dir gesagt? Oh, sagte er mir ganz stolz, der Prophet hat mir gesagt, du wirst brüllen wie ein Löwe. Naja, warum? Weil ich Schmerzen habe? Oder werde ich brüllen, weil ich so viel Not habe? Oder wahrscheinlich ging es, ich habe nicht gefragt, ich habe mich nicht getraut. Wahrscheinlich ging es darum, dass er brüllen wird wie ein Löwe in seiner Predigt. Könnt ihr mich vorstellen, dass ich so anfange zu brüllen? Dann müsst ihr mich schnell rausschmeißen, ja, oder steinigen, oder? Das ist das Beste. Auf jeden Fall, ich habe nicht gefragt. Man muss ja aufpassen, dass man nicht respektlos wird. Ich habe das einfach so stehen lassen. Das Ergebnis mit diesem Freund war aber, und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, ja, dass er ein bisschen zu viel von dem Ganzen mitbekommen hat, zu viel Action, zu viel Gefühl, sodass am Ende er seine Frau verlassen hat mit den 5 Jungs, ja, mit den 5 Kindern. Warum er das getan hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht wollte er sich selbst finden. Heute hat er sich immer noch nicht selbst gefunden. Er befindet sich in der 3. oder 4. Beziehung mit einer anderen Frau. Er hat keinen Halt in seinem Leben. Sein Leben ist ein Chaos, das seine Familie mit hineingezogen hat und all die Menschen, mit denen er in Berührung kommt. Und kennt die Wahrheit. Er kennt die Wahrheit. Er hat die Bibel studiert. Ja? Und das ist zum Brüllen, ihr Lieben, dass der Mensch nicht nüchtern ist, unterscheiden zu können, ja, was die Realität ist. Denkt ihr, er ist glücklich? Gar nicht. In so einem Chaos. Wie kann er glücklich sein? Er ist sich immer noch am Suchen. Ja? Und schaut einmal, ich persönlich habe auch Träume gehabt, ja, in Bezug zu meiner Berufung, in den Dienst, in Bezug zu meiner Laufbahn, habe ich gehabt. Ich habe einmal, das habe ich euch erzählt, auch von der Entrückung geträumt und was für ein gewaltiger Traum war das. Ja, ich war so dabei gewesen, ich bin aufgestanden in meinem Bett und ich dachte, warum bin ich noch hier? Ja, Herr, nimm mich, das war so herrlich. Das habe ich alles geträumt. Ich habe ein Wunder erlebt, ihr Lieben, durch eine Heilung im Zusammenhang mit einer Heilung von einem Menschen, der mir sehr nah am Herzen liegt. Das ist alles wunderbar, das ist schön. Aber das ist doch nicht, worauf ich mich basiere. Ja? Das ist nicht, worauf ich mich basiere in meinem Verständnis über die Realität. Und das ist auch nicht, was ich predige. Ich kann euch davon erzählen und ihr werdet vielleicht gesegnet werden, aber ich sage euch nicht oder ich darf nicht sagen, weil ich diesen Traum habe, bin ich etwas Besonderes. Oder weil ich diesen Traum habe, müsst ihr das auch haben. Das ist Quatsch. Ich muss, und das ist meine Verantwortung als Prediger des Wortes Gottes, ich muss das geoffenbarte Wort Gottes predigen, das mich worauf weist? Auf einen Traum? Auf ein Zeichen? Worauf weist mich das Wort Gottes hin? Auf Jesus Christus. Das Heil ist in Jesus Christus zu haben. Und nicht nur das, wir werden herausgefordert von dem Worte Gottes, wenn wir unser Heil in Jesus haben, dann auch in der Nachfolge des Herrn Jesus zu leben. Wenn Jesus sagt, nehmet auf euch mein Joch, was denken wir, was er meint? Er meint, dass wir genauso leben wie er, dass wir in seiner Nachfolge stehen. Das ist die Herausforderung des Wortes Gottes. Träume, die können schön sein. Die können segensreich sein, aber das ist nicht die Realität für uns. Das Wort Gottes, das ist die Realität. So, wir müssen gegründet sein in dem Wort Gottes, das die absolute Wahrheit ist. Und sagt mir bitte, wer ist denn heute wirklich gegründet in dem Worte Gottes in der modernen Gemeinde? Fragt mal die Menschen oder fragt mal euch, wie viel Zeit nehmt ihr für das Lesen der Heiligen Schrift? Ja, ist das wichtig? Was sagt Jesus? Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt oder durch den Mund Gottes kommt. Wir müssen gegründet sein in dem Worte Gottes. Wenn wir das nicht sind, ihr Lieben, und so wie ich das sehe, ich weiß es nicht, ich muss da sehr vorsichtig sein, gerade mit der jungen Generation, die sind es nicht. Die lesen die Bibel überhaupt nicht. Es ist viel einfacher, Computer zu gehen und sich YouTube-Videos anzuschauen oder Fernsehen zu schauen, anstatt sich mal hinzusetzen und sich in das Wort Gottes zu vertiefen. Welche moderne Gemeinde hat heute noch Bibelstunden? Ja? Die Leute, die modernen Christen, sind nicht gegründet in dem Worte Gottes. Und deshalb sind sie eine leichte Beute für den Satan. Und ich garantiere euch, wenn wir nicht im Worte Gottes gegründet sind, werden wir auch verführt. Schaut einmal. Und das ist mir nie so bewusst geworden, außer jetzt, wo ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Schaut einmal, Satan war in der Lage, unsere Voreltern in ihrem perfekten Zustand im Paradies lebend zu verführen. Wow, das ist gewaltig. Nicht nur das. Er war in seiner Verschlagenheit in der Lage gewesen, sogar Engel zu verführen. Und das spricht von der unglaublichen Überzeugungskraft des Satans, wenn er sogar Engel aus ihrer himmlischen Umgebung verleiten kann. Um wie viel leichter wird der Feind Gottes es mit Menschen haben, die unregeneriert sind, oder mit Christen haben, die kaum eine Ahnung haben, was in dem Worte Gottes steht. Der nicht regenerierte Mensch und auch der fleischliche Christ hat keine Chance gegen den Vater der Lüge und den Meisterverführer, der natürlich dann den falschen Propheten auch am Ende gebrauchen wird. So kennen wir das Wort Gottes. Richten wir uns nach diesem Wort Gottes aus? Sind wir in der Lage, Geister zu unterscheiden, weil wir das Wort Gottes kennen? Wie viel Zeit nehmen wir uns zum Lesen der Heiligen Schrift? Gestern waren wir eingeladen gewesen bei einer Familie und ein junger Mann, der heute hier ist, hat eine Bibelstelle zitiert aus dem Nun. Ich dachte, genauso muss das sein. Genauso muss das sein. Er hat 2. Timotheus 1, Vers 7 zitiert. Hört mal hin. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Stimmt es? Ist das die Realität? Amen. Gerade auch im Zusammenhang in der Zeit, in der wir leben, wo wir von links und rechts beeinflusst werden, in eine bestimmte Richtung zu denken. Das Wort Gottes, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und das Wort Besonnenheit ist das Wort Selbstdisziplin. So, wenn einer mir sagt, oh, ich schaffe es nicht, das Wort Gottes zu lesen, die Bibel aufzuschlagen, das ist die Wahrheit. Entweder hast du den Heiligen Geist und hast du dann auch die Selbstdisziplin, das Wort Gottes aufzuschlagen und es zu lesen und es zu studieren und es zu lieben. Oder du hast es nicht, dann hast du ein großes Problem. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wie lange können wir ohne Essen aushalten? Ich weiß es nicht. Wie lange ist es? 40 Tage, denkst du? Ich glaube, so lange kann ich nicht aushalten. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es noch nie probiert. Ich weiß, einer unserer Freunde hat das gemacht. Ja, er wollte, bevor er in den Dienst geht, er wollte genau wie Jesus 40 Tage lang dann nicht essen, trinken, weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Den haben die gefunden, der war halb tot. Den haben die auf der Bahre zurückgebracht. Ja, und dann haben die gefragt, hat Gott zu dir gesprochen? Was hat er dir gesagt? Und er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist, was Gott gesagt hat. Ich weiß nicht, wie lange man aushalten kann ohne Essen, aber das ist genau der Hinweis. Wie lange können wir wirklich ein geisterfülltes Leben in der Nachfolge Jesu Christi leben, ohne das Wort Gottes zu studieren? Das ist unmöglich. Unmöglich. Die Disziplin der täglichen Bibellese, nicht nur das Lesen des Kalenderblatts, ja, dass man abreißt, weg und schon geht man seinen Weg. Die Disziplin der täglichen Bibellese ist eine überlebenswichtige Angelegenheit für uns als Christen. Überlebenswichtig. Wir lesen weiter. 14 haben wir gelesen, ja, das Bild. Und es sagte, der Prophet sagt, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde vom Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild, Ikone machen sollen. Statue. Und dann wird gesagt, und es wurde ihm gegeben, so der Prophet, der falsche Prophet, hat die Vollmacht, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Stellt euch mal vor. Sodass das Bild des Tieres sogar reden und bewirkte, dass es alle, redete und bewirkte, dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Es gibt angeblich in den USA eine Ronald Reagan, ein Ronald Reagan Museum. Habt ihr das schon mal besucht? Ich habe mal davon gehört. Das war sehr interessant. Ronald Reagan ist einer der beliebtesten Präsidenten gewesen der Vereinigten Staaten. Beliebtesten weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, da habe ich meine Ausbildung gemacht in Neuwied als Mechaniker und Ronald Reagan kam an die Macht. Und in Deutschland hat man ihn nicht gemocht. Ich weiß auch warum nicht. Und es gab ein Lied, das hieß, wir wollen Sonne statt Regen. Wir wollen Sonne statt Regen. Und ich habe mich gefragt, ja, warum? Ja, der hat nur nichts gemacht und wir wollen Sonne statt Regen. Jetzt weiß ich. Wie auch immer. In diesem Museum kann man ein Hologramm, wisst ihr, was ein Hologramm ist? Von Ronald Reagan sehen. Das ist ein Bild, das produziert wird durch Computer und Strahler und eine Person erscheint. Der ist doch schon lange tot. Aber die können durch die Software, Computerprogramm, das so machen, dass man dieses Hologramm sieht und er sich dann bewegt und spricht. Ist erstaunlich. Aber ich glaube nicht, das kann schon der Mensch machen, ja, mit diesem Computer. Das ist nicht, was hier gesagt wird. Hier wird gesagt, das wird tatsächlich kein Hologramm. Eine Statue wird gemacht von den Menschen und der falsche Prophet hat die Macht, diese Statue zum Leben zu erwecken. Oder er macht es, dass es lebt, dass es spricht, dass es sich bewegt. Das ist der Hinweis. Uns wird sehr, sehr viel gesagt in diesem Vers und ich versuche das, was uns gesagt wird im Vers 15, auszupacken. Da ist sehr viel drin. Das, was wir hier lesen in Vers 15, wird in der Heiligen Schrift mit einem besonderen Begriff zusammengefasst oder umfasst oder erfasst. Es ist der Begriff, das Gräuel der Verwüstung. Habt ihr schon mal den Begriff gehört? Ich habe einen Pastor predigen hören. Sag nicht, welcher Pastor das war, es war nicht in dieser Gemeinde. Und er hat diesen Begriff Gräuel der Verwüstung gebraucht und hat gesagt, das und das, das ist es. Und das war clever, das war so witzig. Und die ganze Gemeinde hat gelacht und ich habe auch ein bisschen geschmunzelt. Und dann dachte ich mir, wir sollten über diesen Begriff nicht lachen, weil die Heilige Schrift diesen Begriff als etwas absolut Negatives hinstellt. Das ist nicht zum Lachen. Und die ganze Gemeinde lacht, weil sie keine Ahnung hat, was das bedeutet. Heute werden wir darüber hören. Wir haben schon in manchen Bibelstunden davon gehört, aber heute will ich das Ganze noch einmal unterstreichen. Wir wissen, dass im Alten Testament der Prophet Daniel diesen Begriff gebraucht. Ich lese uns aus Daniel 9, Vers 27. Daniel 9, 27 und lass mich nur so viel sagen. Wenn wir die verschiedenen Übersetzungen der Heiligen Schrift nebeneinander legen und diese Stelle lesen, jede Übersetzung sagt das irgendwie anders. Aber das ist eigentlich einfach zu verstehen, was Daniel sagt. Warum? Das werde ich uns sagen. Daniel 9,27 wird Folgendes gesagt. Und in der Mitte der Woche, welcher Woche? Das ist die 70. Jahrwoche des Daniel. Das sind die letzten 7 Jahre der Trübsalszeit. Wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen? Aha, so weit, so gut. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Was? Was bedeutet das? Ja? So, wie gesagt, wir können raten, wir können überlegen, was das bedeutet, aber ihr Lieben, Jesus selbst gebraucht das, was Daniel gesagt hat, in seiner Rede, als er über die Endzeit gesprochen hat. Hören wir einmal hin, was Jesus sagt. Matthäus 24, 15. Jesus sagt, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, da haben wir es, von dem durch den Propheten Daniel geredet wird, da haben wir es wieder, Ja, Jesus nimmt Bezug auf das, was Daniel gesagt hat. Und dann sagt er Folgendes: an der heiligen Stätte stehen, seht. So, das Groll der Verwüstung werden manche an der heiligen Stätte, wo ist die heilige Stätte? Im Tempel stehen sehen. Und dann sagt Jesus, wer es liest, der achte drauf. So, er spricht von einer Generation in der Zukunft, die das lesen wird, was Jesus sagt, dann fliehe er auf die Berge, wer in Judäa ist. So, wenn das passiert, wenn der Tempel steht, wenn das Groll der Verwüstung, diese Ikone oder Standbild aufgestellt wird und ihr das seht, seht zu, dass ihr wegkommt aus Jerusalem. Der Apostel Paulus spricht über dasselbe Ereignis der Trübsalzeit in 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Und er sagt Folgendes, beschreibend, was passieren wird. Der sich widersetzt, er spricht vom Antichristen, er wird sich widersetzen und sich über alles erheben, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. So, hier wird uns noch einmal erklärt, was genau passieren wird. Und dann ist hier Offenbarung 13, ja, der Text, der uns dann auch sagt, was passieren wird. Und das Interessante ist für uns, wenn wir Offenbarung 13 lesen, Vers 15, Johannes erklärt das nicht bis jede Einzelheit, was passieren wird. Warum nicht? Weil er davon ausgeht, dass seine Leser die Bibel kennen. Die Bibel kennen und genau wissen, wovon er spricht. Sehr interessant. Sehr interessant. Zweitens, dieser Abschnitt hier in Offenbarung 13, Vers 15 steht deshalb da, damit die Juden, die in der Zeit der Trübsal leben, wenn es steht geschrieben, das wird für sie der, im Englischen sagt man, Wake-up-Call sein, Wachruf sein, was eigentlich passiert. Und dann sagt der Jesus, passt auf und macht euch davon. Und die religiösen Juden besonders, aber auch die säkulären, sie wissen oder sie kennen aus ihrer eigenen jüdischen Geschichte um ein Ereignis, das als ein Vorschatten dient für das, was uns in Offenbarung 13 beschrieben wird, wenn gesagt wird, dass dort diese Statue aufgestellt wird, die da zum Leben kommt und dann auch reden kann. Ja, und Nicht nur, dass sie ein Vorschatten haben in ihrer Geschichte auf dieses Ereignis. Sie feiern jedes Jahr einen besonderen Feiertag, ja, an dem sie an dieses Ereignis auch erinnert werden. Und dieser Feiertag heißt Hanukka. Ja, und er wird ungefähr in derselben Zeit gefeiert, wenn die Christen das Weihnachtsfest feiern. Dieses Jahr habe ich nachgeschaut, wird das Hanukka-Fest oder das Fest des Lichtes in Israel vom 10. bis zum 18. Dezember gefeiert. Nur kurz vor Weihnachten. So, ich werde jetzt gleich kurz auf dieses Ereignis eingehen aus der Geschichte Israels. Ich werde gleich darauf Bezug nehmen. Lass mich zunächst einmal aber zusammenfassen, was wir bis hierhin aus diesem Text, den wir gemeinsam gelesen haben, herauslesen konnten. Erstens wird uns erklärt, dass der falsche Prophet eine Statue von dem Antichristen anfertigen lässt. Zweitens wird uns gesagt, dass der falsche Prophet es bewerkstelligt, dass diese Statue in dem Tempel in Jerusalem aufgestellt wird. Wir wissen das aus dem Zusammenhang der Heiligen Schrift. Hier wird das nicht unbedingt so deutlich heraus, kommt das nicht so deutlich heraus aus unserem Text. Und der Zeitpunkt dieser Handlung ist die Mitte der Trübsalzeit, das sagt Daniel. Und drittens wird der falsche Prophet in seiner Vollmacht es vollbringen können, dass diese Statue irgendwie leben wird. Sie wird reden können, sie wird sich bewegen können und nicht nur das. Sie wird auch diejenigen töten, die sie nicht anbeten. Und das ist es möglicherweise, was der Apostel Paulus meint, wenn er sagt, dass der Antichrist sich selbst in den Tempel setzen wird. Kann das gemeint sein, kann aber auch sein, dass Antichrist selbst kommt und sich wirklich dahin setzen wird. Wir werden es nicht erleben, wir werden im Himmel sein. Aber wie auch immer, die Statue kommt zum Leben. Dann wird uns gesagt, dass der falsche Prophet die Menschen zwingen wird, das Abbild anzubeten. Ja? Und wer immer sich weigert, das zu tun, der wird getötet. Ja? Aber das wird auch der Zeitpunkt sein, an dem besonders die religiösen Juden erkennen werden, wow, ja, wir sind aber ganz schön dem falschen Propheten auf den Leim gegangen. Und sie werden dann auch, viele von ihnen werden dann fliehen. So, machen wir uns bewusst, dass Jesus selbst prophetisch von diesem Ereignis gesprochen hat. Er hat nicht zurückschauend in die Geschichte des Volkes Israel gesagt, so und so ist das passiert. Er schaut nach vorne und sagt, das wird in der Zukunft sein. Er spricht prophetisch. Wann hat Daniel gelebt? Daniel, der Prophet Daniel, lebte ungefähr 550 Jahre vor der Geburt Jesu. Ja? Und diesem Mann wurden schon die Augen von Gott selbst geöffnet für ein Ereignis, das in der Zukunft passieren wird, das für uns noch Zukunft ist, die wir nun 2570 Jahre nach Daniel leben. Ja? So, und wir entdecken eine sehr wichtige Realität, studierend die biblische Prophetie. Die biblische Prophetie, und das ist sehr gut zu wissen, die biblische Prophetie hat sehr oft eine doppelte Erfüllung, manchmal eine dreifache, aber oft ist es eine doppelte Erfüllung. Die erste Erfüllung ist in der Zeit, wo der Prophet die Prophetie ausgesprochen hat oder kurz danach, und die ferne Erfüllung ist ganz weit in der Ferne, wie zum Beispiel das, was Daniel hier spricht, wenn er den Begriff Gräuel der Verwüstung gebraucht. Das ist noch Zukunft. Ja, das ist noch Zukunft. Und genau das haben wir, wie gesagt, hier in dem Text des Daniel, wenn ihm, ich gehe zurück zum Buch des Daniel 9,27, dort begegnet ihm der Engel Gabriel. Interessant, ich habe immer gedacht, Engel Gabriel ist ein Erzengel. So wurde mir beigebracht, dass er ein Erzengel ist. Interessanterweise wird er in der Heiligen Schrift nie als ein Erzengel bezeichnet. Er ist ein sehr wichtiger Engel. Es wird von ihm gesagt, dass er in der Gegenwart Gottes steht. Er wird immer losgesandt von Gott mit sehr wichtigen Informationen, Nachrichten und an die Menschen, und oft betreffen diese Nachrichten dann den Messias, dass die Ankunft des Messias, so begegnet der Engel Gabriel zum Beispiel auch der Maria, ja, und sagt ihr, dass sie den Messias zur Welt bringen wird. Und gerade auch hier in Daniel 9,27 erscheint der Engel Gabriel dem Daniel und er sagt ihm etwas im Zusammenhang des falschen Messias, ja, was er tun wird. Und was dann mit dem Begriff Gräuel der Verwüstung zusammengefasst ist. Ich kann nicht alles ansprechen, was der Gabriel sagt, dem Daniel. Was ich aber betonen will, ist, dass die Geschichte Israels, ja, diese nahe Erfüllung dessen, was Gabriel angedeutet hat, schon erfahren hat in der Person eines gewissen Antiochus Epiphanes, dem Vierten. Wir haben das gemeinsam schon durchgesprochen. Er war ein hellenistischer König, der in Syrien geherrscht hat oder von Syrien aus geherrscht hat. Das war ihm zu wenig gewesen. Er wollte Ägypten haben und Israel natürlich auch. Und dieser Mensch war ein furchtbarer Judenhasser. Ja? Er hat die Juden abgrundtief gehasst und sein größtes Anliegen war es gewesen, die griechische Kultur dem jüdischen Volk überzustülpen. Und deshalb hat er auch verboten, unter Todesstrafe, dass die Juden ihre Religion ausüben. Ja, er wollte, dass die Juden die griechischen Götter anbeten. Und so war es auch gewesen, er war es gewesen, dass er eines Tages ein Abbild des Götzen Zeus im Tempel in Jerusalem aufstellen ließ. Natürlich mit der vollen Absicht, dass die Juden dort den Zeus anbeten. Und er hat ebenso auch ein Schwein geschlachtet, ein unreines Tier im Tempel. Und mit dem Blut des Schweins hat er dann den Tempel dann auch verunreinigt durch die Besprengung. Ja, er hat das Blut besprengt und den Tempel verunreinigt. Und dieses Ereignis, dieses schreckliche Ereignis, das als ein Vorschatten dient auf das, was wir hier in Offenbarung 13 lesen, was der Antichrist tun wird. Übrigens, er wird nicht einen anderen Götzen aufstellen, er wird sein eigenes Standbild dort aufstellen lassen und anbeten lassen. Das ist der Unterschied. Aber für die Juden war das so schrecklich gewesen, was er getan hat, gerade auch mit der Entweihung des Tempels. Sie haben rebelliert. Sie haben rebelliert und dann sind sie auch gegen ihn zu Krieg gezogen unter der Leitung eines gewissen Judas Makkabäus. Und interessanterweise haben sie in 7 Jahren, in den nächsten 7 Jahren und 7 Schlachten, haben sie diese hellenistische Übermacht des Antiochus ordentlich geputzt. Sie haben die geschlagen. Und zwischendurch haben sie dann den entweihten Tempel wieder eingeweiht. Und diese Entweihung oder Einweihung des Tempels, Neueinweihung des Tempels, wurde ein Feiertag. Oder an diese Einweihung des Tempels sollte an einem Tag gedacht werden. Und dieser Tag wurde zu dem religiösen Kalender Israels hinzugefügt, religiösen Festtagkalender Israels zugeführt. Und dieser Feiertag heißt Hanukkah. Dieses Fest wurde übrigens nie von Gott befohlen. Alle anderen Feste des Volkes Israel wurden von Gott befohlen, dieses Fest nicht. Noch eins wurde nicht befohlen, und zwar das Fest, das zu Ehren Esthers gefeiert worden ist. Wie heißt das Fest? Erinnert mich ganz schnell dran. Das ist Karneval Israels. Wie heißt das Fest? Fällt mir jetzt nicht ein. Wie? Fällt mir gleich ein, wenn es vorbei ist. Aber wie auch immer. Ist auch nicht von Gott eingerichtet worden, dieses Fest. Aber die jüdische Tradition hat es übernommen und ist eins der fröhlichsten Feste. Es spricht von der Bewahrung des Volkes Israel in Persien war das gewesen, als Haman die Juden vernichten wollte und durch die Esther die Erlösung dann kam. Und das wurde durch ein Fest dann auch daran sollte das Volk Israel erinnert werden. Purim. Dankeschön. Ganz genau, Purim. Das ist das Fest. Ist auch nicht von Gott angeordnet, sondern etwas, was aus der Geschichte des Volkes Israels kommt und nun auch gefeiert wird für Jahrtausende. Und die Juden lieben diese Feste. Genauso wie auch Hanukkah. Ja? Wurde nicht von Gott befohlen und trotzdem ist es in diesem Festkalender des Volkes Israel drin und nicht nur die religiösen Juden feiern es und denken an die Einweihung des Tempels, sondern auch die säkulären. Das ist so eingefleischt in den Juden drin. So, und das ist es genau, woran die Juden erinnert werden. Wenn nun das Abbild des Antichristen im Tempel in Jerusalem aufgestellt wird, ja, sie werden sich an ihre Geschichte erinnern, das, was geschehen ist, unter Antiochus Epiphanes, und sie werden genau wissen, was vor sich geht. Das ist alles interessant, was wir gehört haben, sehr viel Information, aber die Frage bleibt doch, warum ist es dem Feind Gottes oder Satan so wichtig, seinen Menschen in den Tempel zu setzen, damit die Juden verführt werden, damit die Menschen verführt werden sollen, um ihn dort anzubeten? Das ist eine gute Frage. Warum? Und die Antwort ist diese. Schaut einmal, ein Abbild eines Götzen ist schlimm genug. Ja? Der Bibel nach. Aber das Aufstellen eines Götzenbildes im Tempel Gottes, das ist der Höhepunkt der Gotteslästerung. Und das ist die Absicht des Feindes Gottes von Anfang an seit seiner Rebellion gegen Gott. Er will Gott lästern. Er will Gott rebellieren. Und diese absolut abscheuliche Gotteslästerung wird mit dem Begriff in der Bibel das Gräuel der Verwüstung zusammengefasst. Wie können wir darüber lachen? Wir lachen nur darüber, wenn wir nicht wissen, was es bedeutet. Und schaut einmal, weil der Satan keine Anbetung im Himmel bekommt. Er will ja wie Gott sein. Er will angebetet werden, auch im Himmel. Wird er nicht. Er wurde rausgeschmissen. Und das ist, was er dann unter anderem machen möchte und machen wird. Er will, dass man ihn anbetet. Und das nächstbeste für ihn ist der jüdische Tempel in Jerusalem, das ja nach dem Abbild des himmlischen Tempels gebaut ist. Das ist seine Absicht. Er will Gott lästern, wo immer er kann. Und das, was wir hier lesen, in Offenbarung 13, gerade im Zusammenhang des falschen Propheten, der die Menschen verführen wird, genau das zu tun, den Antichristen anzubeten, der dann seine Statue oder auch sich selbst im Tempel in Jerusalem aufstellen wird. Das ist das abscheulichste Gotteslästerung, die es überhaupt gibt. Und hier muss ich langsam unterbrechen und zum Ende kommen. Ich muss landen. Ja? Was lernen wir aus der heutigen Betrachtung der Heiligen Schrift? Ich will nicht alles wiederholen, sondern uns auf eins hinweisen. Wir dürfen uns als Kinder Gottes nicht verführen lassen. Die Gefahr ist da. Die Gefahr ist da. Weder von dem falschen Propheten oder den falschen Propheten, die es heute noch gibt, dürfen wir uns nicht verführen lassen, noch von den Massenmedien, die uns sagen wollen, wie wir zu denken, wie wir zu fühlen, in welche Richtung wir zu schauen haben. Wir dürfen uns nicht manipulieren lassen. Konzentrieren wir auf das Wort Gottes. Lesen wir die Heilige Schrift. Lesen wir und verstehen wir, was uns in diesem heiligen Wort als Realität dargestellt wird, was uns gesagt wird, in Bezug dazu auch, wer Jesus wirklich ist und wie unsere Beziehung zu ihm sein muss. Ich schließe mit dem Lesen des Wortes Gottes aus Galater 6, Vers 7 und 9. Hören wir hin. Das Wort Gottes ruft uns zu, irret euch nicht, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist ein Prinzip, das von Ewigkeit feststeht. Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wie wunderbar ist es, dass wir dein Wort in unseren Händen haben dürfen. Und es ist tatsächlich so, Herr Jesus, die Welt sagt uns etwas und wir stehen da und wir hören das und denken, das hört sich gut an. Aber wenn wir in dein Wort schauen, dann sehen wir, was wirklich die Realität ist und es bleibt so. Du bist wahrhaftig, der Mensch bleibt ein Lügner. Und das verstehen wir. Als Menschen, die zu dir gehören, wir müssen immer sehr nüchtern sein. Und nüchtern zu sein bedeutet, Herr Jesus, dass wir dein Wort kennen, dass wir uns mit deinem Wort umgeben. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir die Freiheit haben, die Bibel in unseren Händen zu haben, sie zu studieren, sie zu lesen, Bibelstunden zu haben. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade. Und Herr Jesus, auch heute ist es unser Gebet. Schenk, dass dein Wort in unser Herz eindringt und uns prägt. Mehr als alles andere. Mehr als die Ideen der Menschen. Mehr als die sogenannte Weisheit. Herr Jesus, du bist die Weisheit. Du bist die Wahrheit. Du bist der Weg. Und wir sind so dankbar, dass wir zu dir gehören dürfen. Preis sei deinem heiligen und deinem ewigen Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, der Herr sei mit euch. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Auf Wiedersehen.